Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. Wasser wird immer knapper und kostbarer. Verantwortlich dafür sind Klimakrise und die Wirtschaft. Global liegt die Landwirtschaft mit einem Wasserverbrauch von rund 70% vorn. In Deutschland ist es die Energieversorgung. Durch Verbrauch und Nutzung von Wasser beeinflussen Unternehmen sowohl die Menge des zur Verfügung stehenden Wassers als auch dessen Qualität. Darüber hinaus werden bei Anbau, Herstellung, Transport und Entsorgung von Gütern Treibhausgase ausgestoßen. Diese befeuern die Klima- und damit auch die Wasserkrise zusätzlich. Wir sprachen mit Uwe Ritzer, Autor des Buches Zwischen Dürre und Flut und Wirtschaftskorrespondent sowie Investigativjournalist bei der Süddeutschen Zeitung, was sich im Umgang mit der Ressource Wasser ändern muss. Für Haushalte gibt es enorm viele Ratgeber, wie man daheim Wasser sparen kann, vom sparsamen Duschkopf bis hin zu Gießtipps für Balkon und Garten. Gibt es denn sowas für Unternehmen und damit Großverbraucher von Wasser auch?
Naja, Tipps und Ratgeber mag es da geben, nur sie verhallen ja völlig ungehört. Es gibt im Grunde genommen eher die Mentalität, dass Großverbraucher sich das Wasser nehmen, das sie brauchen und wie selbstverständlich das es auch zum Teil verschwenden. Also Ratschläge mit Sicherheit, aber die werden nicht befolgt.
Sie haben sich ja im Rahmen Ihrer Recherchen für Ihr Buch Zwischen Dürre und Flut Unternehmen und deren Wasserbedarfe konkreter angeschaut. Welche Branchen brauchen denn besonders viel Wasser und wofür?
Man muss vielleicht mal grundsätzlich, um es etwas einzuordnen, sagen, es gibt in Deutschland ungefähr einen Frischwasserbedarf von 20 Milliarden Kubikmetern im Jahr. Von dem verbrauchen über 15 Milliarden Kubikmeter, also mehr als drei Viertel davon, verbrauchen im weitesten Sinne wirtschaftliche Nutzer. Das sind Landwirte genauso wie Getränkehersteller oder aber auch Energieversorger und die Industrie. Besonders wasserintensive Industrien sind die Papierherstellung, die Chemieindustrie. Und wer sehr viel Wasser braucht, sind die Kraftwerksbetreiber für die Kühlung der Anlagen. Das klingt zunächst mal unproblematisch, weil man sich ja denkt, übrigens in der Industrie auch in vielen Betrieben so, weil man sich ja denkt, naja gut, das Wasser, das kühlt halt irgendwas, aber es wird ja dadurch nicht irgendwie vergiftet oder was. Nur es verdunstet dermaßen viel Wasser. Und im einen oder anderen Fall mag es auch so sein, dass es hinten nicht so rein rauskommt, wie es vorne reingeflossen ist.
Bei Ihrer Lesung in Dresden sprachen wir viel über das neu entstehende Flusswasserwerk, das zusätzliches Wasser aus der Elbe für die durstige Chipindustrie bereitstellen soll. Auch werden die Kapazitäten für die Aufbereitung von Abwasser vergrößert. Worin sehen Sie denn Chancen und Risiken bei solchen Projekten?
Ich glaube, dass Dresden ein hochspannendes Experiment wird. Dresden wird seinen Wasserverbrauch von 2024 bis 2030 verdoppeln durch die Ansiedelung der Industrien und versucht jetzt einen Weg zu gehen, wie ich ihn aus keiner anderen deutschen Großstadt in diesem Ausmaß kenne. Nämlich herzugehen und zu sagen, wir schauen, dass wir in irgendeiner Form einen Brauchwasserkreislauf für die Industrie aufziehen, damit es nicht zu Lasten der allgemeinen Wasserversorgung geht. Ich habe vorhin ja davon gesprochen, dass die Industrie etwa drei Viertel unseres Frischwassers oder die Wirtschaft drei Viertel unseres Frischwassers in Deutschland benötigt. Das muss man sich so vorstellen. Die sind ja nicht an das öffentliche Leitungsnetz angeschlossen, sondern die haben in der Regel in mehr als 90% der Fälle eigene Wasserzugänge, eigene Brunnen. Das heißt, die holen das Allgemeingut Wasser aus dem Boden und verwenden es. In Dresden wird jetzt der Versuch gestartet, dieses System doch etwas zu modifizieren, und zwar im Hinblick auf den Verbrauch natürlich, aber auch eben als Reaktion auf den Klimawandel, der uns einfach weniger Wasser bescheren wird, während aber gleichzeitig der Verbrauch steigen wird. Und wenn ich sage, der Klimawandel beschert uns weniger Wasser, dann meine ich nicht, dass auf ein Jahr gesehen weniger Regen fällt. Nur viel Regen, der fällt, kommt als Starkregen, kommt in Form von Extremwetter und fließt einfach oberflächlich so schnell ab, dass er für die Trinkwasserversorgung verloren ist, weil dieses Wasser eben nicht im Boden versickert, nicht die Grundwasserleiter wieder auffüllt. Insofern haben wir es hier mit einer sehr komplexen Problematik zu tun und mein Eindruck ist, dass sich die Stadt Dresden dem stellt. Mhm.
Welche zentralen Hebel haben denn PolitikerInnen in der Hand, um Wasser sparen und Wasser sauber halten für Unternehmen attraktiv bzw. attraktiver zu gestalten?
Ich halte den Wassersend, wie es im Volksmund heißt, also im Behördendeutsch das Wasserentnahmeentgelt, halte ich für einen wichtigen Hebel. Im Moment ist es doch so, jeder Bundesbürger oder jeder Mensch in Deutschland, der irgendwie an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen ist, der zahlt seine, ach Gott, ja, 2,50, 3 Euro für einen Kubikmeter. Das ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Während gleichzeitig Unternehmen in 3 Bundesländern, in Bayern, Thüringen und Hessen, überhaupt nichts für das Wasser bezahlen, das sie aus dem Boden holen. Und in den anderen Bundesländern bezahlen sie marginale Centbeträge. In Sachsen sind das 5 Cent. Das ist erstmal sozial ungerecht gegenüber den Privathaushalten. Es ist aber auch gleichzeitig ein Hebel, den man ansetzen kann, indem man Wasser einfach teurer macht. Auch und vor allem für die Großschlucker teurer macht. Und allen, die jetzt kommen und sagen, um Gottes Willen noch eine Belastung für die Wirtschaft, muss ich sagen, ja, vordergründig schon. Wir werden aber nicht drumherum kommen, weil die Ressource Wasser schwindet einfach. Aber aus dem Wassersend könnte man ja auch so ein Subventionsprogramm auflegen, wo man Unternehmen dabei hilft, eben Brauchwasserkreisläufe einzuführen, in Regenwasserzisternen zu investieren und so weiter. Also das Wasserentnahmeentgelt, vulgo der Wassersend, sind ein probates Instrument, um Anreize für Unternehmen, für Großverbraucher zu schaffen, Wasser zu sparen. Darf ich es noch an einem kleinen Beispiel vielleicht auch festmachen? Reden wir gar nicht über die böse Industrie, die wir ja trotz allem alle auch brauchen. Reden wir mal über die Landwirte. Bei den Landwirten ist es so, es weiß eigentlich keiner so ganz genau, wie viel Wasser sie verbrauchen. Manche gehen von 2,5% am Gesamtvolumen aus. Andere sagen, es ist doppelt so viel. Warum weiß man es nicht? Weil viele Landwirte, kleine wie große, eigene Brunnen haben. Und die kriegen zwar von den Behörden ein bestimmtes Maximum an Kontingent zugewiesen, aber im Endeffekt kontrolliert es. Ich kann es jetzt nur aus Bayern sagen. In Bayern, glaube ich, kontrolliert das keine Behörde. Und ich kann mir vorstellen, in anderen Bundesländern ist es ähnlich. Wenn man bei der Landwirtschaft zum Beispiel mal anschaut, dass im Gemüseanbau häufig immer noch Rasensprenger im großen Stil zum Einsatz kommen, dann könnte eben ein Wassersend, sprich die Verteuerung des Wassers, dazu führen, dass man sich endlich mal Gedanken macht über Tröpfchenbewässerungssysteme, wie es die in Israel, in anderen heißen Ländern der Welt schon lange gibt, wo also die Pflanze unmittelbar an der Wurzel mit Wasser versorgt wird und wo nicht der große Rasensprenger an ist, wo dann unglaublich viel des Wassers, das da rumgesprüht wird, sowieso nicht bei der Pflanze ankommt, weil es unterwegs verdunstet. Man kann eben oder man könnte dann aus den Einnahmen, aus den Entgelteinnahmen, könnte man einfach dann auch solche Tröpfchenbewässerungssysteme bei Landwirten subventionieren. Und das ist, weil man mag viel über Subventionen sich streiten oder sie ablehnen, aber das wäre mal eine vernünftige Subvention.
Sie hatten es vorhin ja schon gesagt, es gibt nicht nur Dürrephasen, die länger anhalten, sondern es gibt auch die Starkregenereignisse. Auf was müssen sich denn Unternehmen und Betriebe bei Starkregenereignissen einrichten?
Ich will es mal so beantworten. Ich glaube, die Zeit, wo dann das Unternehmen doch ins Hochwassereinzugsgebiet, ins potenzielle reinbauen durfte, weil man ja Wirtschaftsförderung betreibt und da großzügig sein will und dem Wunsch dann eben nachgibt, ich glaube, diese Zeiten sind erstmal vorbei. Ich glaube, dass auch Unternehmen verstärkt das Thema Wasser in jeder Form mit einbeziehen müssen, wenn sie irgendwas planen, wenn sie irgendwas vorhaben. Es kann nicht sein, dass wie beim Tesla-Werk in Grünheide man da plötzlich so ein Riesenautowerk in Rekordzeit hinstellt und sich danach Gedanken macht, ey, wir sind ja hier in einer wasserarmen Region und ja, jetzt haben wir irgendwie ganz vergessen, dass ja dieses Werk auch nochmal 1,5 Millionen bis 2 Millionen Kubikmeter braucht. Also Wasser muss früher auch in Planungsprozessen eine Rolle spielen und dann natürlich auch bei den Unternehmen. Sie müssen sich eben auch die Frage stellen, wo kriege ich mein Wasser her? Beziehungsweise nicht nur, wo kriege ich möglichst viel her, sondern wie kann ich mit diesem Wasser auch vernünftig umgehen? Wenn ich zum Beispiel eine Industrieanlage habe und ich kühle irgendwelche Prozesse mit Wasser und es geht halt nun mal nicht anders, dann kann ich ja dieses Wasser unter Umständen auffangen und dann durch die Toiletten meiner Firma jagen. Und was die Fluten angeht oder was Überschwemmungen angeht, wir werden, das sagen alle Klimaforscher, wir werden mehr solche Ereignisse bekommen. Wir werden mehr Hochwasser bekommen, wir werden mehr Starkregen bekommen, wir werden mehr Extremwetter bekommen und wir werden auch mehr lange Zeiträume mit Regen bekommen, wie wir sie im Winter 23, 24 jetzt hatten. Das bedeutet im Endeffekt aber, dass alle, vor allem aber natürlich die öffentliche Hand, die Kommunen, das Land, der Bund gefordert sind, Rückhaltesysteme zu entwickeln, wo man vereinfacht gesagt das Wasser auffängt, bevor es Schaden anrichten kann. Und danach gibt man dieses Wasser entweder gezielt an den Boden ab, damit sich daraus wieder Grundwasser regeneriert, oder man nutzt das Wasser in anderer Form für leitet es schonend in Flüsse ein und so weiter, wo man es eben braucht. Solche Maßnahmen gab es in der Vergangenheit auch schon, bloß die haben niemanden interessiert. Die hatten auch keine Lobby. Wissen Sie, kein Politiker hat in der Vergangenheit eine Wahl damit gewonnen in seiner Gemeinde oder seiner Stadt, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, ich kümmere mich um Hochwasserschutz. Es war immer nur ein Thema, wenn man gerade ein Hochwasser hatte. Und dieser Blick auf politische Prioritäten, der muss sich zugunsten des Wassers ändern.
Sie hatten vorhin schon das Beispiel Landwirtschaft erwähnt. Mich würde dennoch interessieren, wie uns denn die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln auch in Zukunft gelingen kann, eben auch unter den Bedingungen langer Hitzeperioden beziehungsweise sehr starker Niederschläge.
Ja, die kann uns gelingen und die muss uns meines Erachtens auch gelingen. Und ich meine, die Lösung, wie wir sie jetzt haben, ist ja auch nicht so toll und wassersparend. Jetzt holen wir viele unserer Gemüse und unserer Obstsorten, die holen wir jetzt aus Spanien, wo es das ganze Jahr fast Trockenheit gibt, vor allem aus Südspanien, wo es riesige Gewächshäuser und Gewächshausanlagen gibt, obwohl kein Wasser da ist. Da werden die trotzdem, holen die das Wasser aus dem letzten Loch und bewässern alles. Das ist ökologisch höchst fragwürdig, ethisch meines Erachtens auch höchst fragwürdig. Wenn wir also unsere regionalen Kreisläufe stärken wollen, dann müssen wir den Landwirten dabei helfen, dass sie ihre Bewässerungssysteme weitgehend umstellen. Mhm.
Viele für den Schutz unseres Wassers elementaren Aspekte gehen auf die EU zurück. Nennen möchte ich vielleicht die EU-Nitrat-Richtlinie, der Umgang mit Pestiziden und Ewigkeitschemikalien, also Chemikalien, die sich sehr lange in der Umwelt aufhalten und teils als krebserregend gelten, aber auch die Renaturierung. Rund 80% der deutschen Umweltgesetze haben ihre Wurzeln in der EU. Was würde es denn für Deutschland und unser Wasser bedeuten, wenn in der EU künftig vom Green Deal, also dem Ziel eines nachhaltigen ökologischen Wirtschaftens, abgerückt wird, zugunsten eines Business First?
Das wäre einfach verheerend. Ich will hier keine Apokalypse an die Wand malen oder so, aber es ist definitiv so, wie Sie sagen, ein Abrücken vom Green Deal wäre aus meiner Sicht verheerend. Es wäre hochgradig falsch, auch wenn man jetzt ganz praktisch mal an das Thema Wasser denkt. Wissen Sie, Wasser ist für mich auch keine ideologische Frage. Erstens taugt es nicht für Populismus, weil es nicht den einen Knopf gibt, den man drücken muss und alles wird gut. Es ist auch nicht so, dass nur die in Brüssel oder die in Sachsen oder die im Bund oder die in der Kommune Verantwortung tragen, sondern letztendlich tragen alle politischen Ebenen Verantwortung, aber auch wir alle tragen Verantwortung, weil wir das Thema Wasser auch immer wieder an die Politik herantragen müssen. Uns muss schon eines klar sein, auch jetzt im Hinblick auf die bevorstehende Europawahl. Wenn Populisten sagen, ach, das ist doch alles kein Thema, Klimawandel eine Erfindung und ach, unser Wasser, das wird schon gehen, es regnet doch schließlich auch im Winter. Da muss ich sagen, die Auswirkungen von so einer Denke, die werden verheerend sein, weil eines ist klar, ich kann mein Heizsystem im Haus umstellen, ich kann meine Stromversorgung auf andere Quellen ausrichten, aber Wasser kann ich nicht machen. Wasser ist da oder es ist nicht da. Und warum muss es europäisch gelöst werden? Auch ganz klar. Wasser hält sich nicht an Ländergrenzen. Dem Wasser unter uns im Boden ist es vollkommen wurscht, ob es gerade durch Sachsen fließt, durch Bayern oder, keine Ahnung, durch irgendein anderes europäisches Land. Deswegen brauchen wir länderübergreifend einen Konsens. Wir brauchen ein länderübergreifendes Bündnis für Wasser. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht unter die Räder kommt im Zuge der ganzen Europawahl und der Europadiskussionen.
Dies war eine Folge des Podcasts Alles klar, der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung Alles im Fluss, wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird, schon Antworten. Gern klären wir noch offene Fragen, auch in einem unserer nächsten Podcasts, beziehungsweise auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.